Ich will heute Psalm 100 auslegen. Dürft ihr gerne mal aufschlagen. Der 100. Psalm. Und zwar geht es in diesem Psalm um die Bestimmung für uns Menschen. Das heißt, falls du hier bist und noch keine Ahnung hast, was die Bestimmung ist, die Gott dir gegeben hat, findest du in diesem Psalm die Antwort. Wenn du denkst, du weißt die Bestimmung und die stimmt nicht mit dem überein, was in dem Psalm steht, dann hattest du wahrscheinlich die falsche. Aber ich denke, die meisten von uns wissen wirklich, was unsere Bestimmung von Gott ist. Aber mit dem Psalm will ich euch da nochmal ermutigen, jede Sekunde deines Lebens dafür zu leben. Für die Bestimmung, die Gott dir gegeben hat. Ich will Psalm 100 lesen. Dann wisst ihr sicherlich gleich, um was es geht. Psalm 100. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Ich will nochmal beten, um seinen Segen bitten, dass uns dieses Wort auch erklärt und wirklich dann, ja, dieses Jauchzen, von dem hier die Rede ist, dann auch in unseren Mund, in unser Herz, in unser ganzes Leben legt. Vater, darum bitten wir dich, dass du jetzt dieses Wort gebrauchst, Herr, um uns an dir zu erfreuen, uns deine Herrlichkeit aufzuzeigen, dass jeder in diesen Lobpreis einstimmt, ob er schon dein Kind ist oder nicht. Herr, wirk das bitte. Und das, wenn wir dann auch zum Abendmahl gehen wollen, Herr, dass da noch mehr unser Herz erfreut wird. Und auch der Text, der jetzt schon vorbereitet, für jeden Einzelnen, Herr, und für mich, bitte ich. Danke, Herr, dass du gut bist und gnädig. Und wir darauf vertrauen dürfen, dass du das jetzt wirkst durch dein Wort. Amen. Die Botschaft des Psalms können wir zusammenfassen. Lobe Gott aus vollem Herzen. Lobe Gott aus vollem Herzen. Und kann es in zwei Abschnitte gliedern, so nach der Überschrift kommt gleich die erste Strophe, die heißt: Lobe Gott, weil er Gott ist und weil er dich geschaffen hat. Lobe Gott, weil er Gott ist und dich geschaffen hat. Und der zweite Teil, also ist dann Vers 1 bis 3 und der zweite Teil, Vers 4 und 5, habe ich überschrieben: Lobe Gott, weil er ein guter Gott ist. Lobe Gott, weil er ein guter Gott ist. Aber bevor wir in diesen Psalm gehen, will ich noch in den Psalm hineinführen. Was ist das Ziel deines Lebens? Um was dreht sich alles bei dir? Hat sich mal jeder so diese Fragen für sich beantwortet. Was treibt dich an? Was motiviert dich? Für was bist du heute Morgen aus dem Bett gestiegen? Im Jahr 1647, da sind in England einige Theologen zusammengekommen und haben das Westminster-Bekenntnis formuliert und auch einen Katechismus dazu verfasst. Also ein Katechismus immer so Frage-Antwort. Und in diesem Katechismus stellen sie auch diese Frage nach dem Ziel des Lebens des Menschen und geben eine Antwort drauf. Das ist der erste Teil oder die erste Frage in diesem Katechismus. Das heißt, das war denen damals besonders wichtig. Und sie stellen diese Frage so: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort geben sie: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und damit stimmen sie genau in den Tenor von diesem Psalm, von Psalm 100 ein. Man könnte es auch mit John Piper noch ein bisschen anders formulieren, wie er es in dem Buch hier getan hat, Sehnsucht nach Gott. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, leider allerdings gerade vergriffen. In diesem Buch formuliert er es nur ein bisschen um und sagt, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm erfreut. Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm erfreut. Warum? Weil die Verherrlichung Gottes geschieht auch dadurch, dass wir uns an ihm erfreuen. Und wenn wir uns an ihm erfreuen, dann werden wir ihm auch gehorchen, dann werden wir ihn lieben, dann werden wir ihm dienen. All diese Dinge kommen auch daraus, dass wir uns an ihm erfreuen, dass er unsere ganze Freude ist. Und das ist so ein Hauptthema im ganzen Psalter. Also das ganze, das Psalmenbuch nennt man ja auch Psalter. Da geht es viel um diese Freude an Gott und um die Anbetung Gottes. So eins der Hauptthemen. Aber die Psalmen machen auch deutlich, warum wir uns an Gott freuen sollen. Warum soll er unsere ganze Freude sein? Zum Beispiel, weil er König ist über die ganze Welt. Das ist auch so ein Hauptthema, die Königsherrschaft Gottes. Also wir sollen ihn loben, ihn verherrlichen, weil er König ist, weil er Gott ist. Und aber auch, weil er gut ist zu seinem Volk. Weil er sich immer wieder als der starke Helfer für sein Volk erweist. Weil seine Kinder, die Gerechten, weil die zu ihm kommen können und auch zu ihm, bei ihm Zuflucht finden vor den gottlosen Feinden, vor allen Dingen, die sie bedrücken. Aus all diesen Gründen sollen wir Gott loben, machen die ganzen Psalmen, alle 150 zusammengenommen, haben so diese Botschaft. Und weil es so ist und weil Gott, der Gott der Bibel, weil Jahwe auch der einzige Gott ist, den es überhaupt gibt, deswegen sollen alle Nationen, alle Völker, jeder einzelne Mensch soll das auch erfahren. Nicht nur Israel, sondern die ganze Welt. Das machen die Psalmen an bestimmt 50 Stellen deutlich. Sicherlich jeder dritte Psalm oder so handelt davon, dass es zu allen Völkern gehen soll, dass alle Gott anbeten sollen. Und auch hier unser Psalm. Auch er stimmt voll in diese Hauptbotschaft der ganzen Psalmen ein. Alle Welt soll Gott loben aus vollem Herzen und sollen ihn somit anbeten. Darum geht's. Warum? Weil er ein guter Gott ist. Und auch weil er Gott ist. So sagt es Psalm 100. Der 100. Psalm, der dient dabei so wie als Abschlusspsalm von so einer kleinen Reihe innerhalb der Psalmen. Und zwar ab Psalm 95 geht es dann bis Psalm 99 und an sich auch in Psalm 100 geht es um die Königsherrschaft Gottes. Es wird immer gesagt, Gott ist König. Und zwar nicht nur über Israel, nicht nur über die, die ihm halt gehorchen wollen, nein, über alle Völker. Gott ist König über alle Völker und deswegen sollen alle ihm auch zujauchzen, sollen ihn anbeten. Um diese Dinge geht es ab Psalm 95. Und Psalm 100 dient das so wie als Abschlusspsalm mit der Aufforderung, weil Gott König ist und weil alle den Auftrag haben, ihm zuzujauchen, deswegen werden jetzt alle dazu aufgefordert. Hier Psalm 100 gibt davon wirklich so diesen Abschlussbefehl eigentlich. Warum sollen ihn alle anbeten? Guck mal zum Beispiel in Psalm 98, die ersten zwei Verse. Ist ja auch in diesem ganzen Kontext ab Psalm 95. Psalm 98, Vers 1 und 2, da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, ihr könnt auch wiederum sagen, betet Gott an. alles laut, verschiedene Ausdrücke dafür. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein Heil. Vor den Augen der Nationen offenbart seine Gerechtigkeit. Warum sollen wir ihm ein neues Lied singen? Warum sollen wir ihn anbeten? Weil er der ganzen Welt sein Heil zeigt. Und sein Heil wird hier als seine Gerechtigkeit definiert. Deswegen sollen alle ihn anbeten. Und wo finden wir dieses Heil? Wo finden wir die Gerechtigkeit Gottes? Allein in Jesus. Ja, die Psalmen sagen noch nicht, dass es Jesus Christus ist. Sie sagen, dass es in dem Sohn ist, in dem König, in dem einen, letztlich im Messias. Aber wir wissen, es ist Jesus. Um den geht es auch ganz stark in den Psalmen. In ihm ist das Heil Gottes. Gott hat es aller Welt gezeigt, sein Heil, seine Gerechtigkeit, dass jeder gerecht werden kann durch den Messias. Und deswegen sollen alle ihn loben. Und letztlich sollen alle den Messias loben, sollen Jesus Christus loben. Das machen die Psalmen deutlich und auch hier diese Psalmen so um Psalm 100 rum. Denn auch in den nachfolgenden Psalmen, bis Psalm 108, geht es immer um das Lob Gottes, dass er darüber gelobt wird. Also so nach dieser Einbettung jetzt von Psalm 100 im ganzen Psalter, kommen wir jetzt direkt zu Psalm 100. Den kann man ja in diese zwei Strophen einteilen. Und letztlich sind es zweimal ähnliche Aussagen. Die ergänzen sich, führen weiter, aber beides Mal wird ziemlich das Gleiche ausgesagt. Es werden verschiedene Aufforderungen gegeben, die an sich nur eine Aufforderung sind, aber in verschiedenen Worten ausgedrückt. Eine Aufforderung, und es wird immer eine Begründung gegeben. Ja, der erste Teil, Vers 1 bis 3, fordert zum Lob Gottes auf, einfach nur, weil er der Schöpfer Gott ist. Deswegen soll schon jeder Mensch Gott loben, weil Gott sein Schöpfer ist. Und die zweite Strophe fordert zum Lob Gottes auf, weil er ein guter Gott ist, in ewiger Treue und Gnade. Deswegen sollen wir auch Gott loben. Also kommen wir zum Psalm direkt, und zwar zur Überschrift. Da heißt es ja, ein Psalm zum Dankopfer. Das heißt, wir haben keinen Autor, ist aber auch nicht wichtig. Gott hat es ja uns geschrieben, Gott will uns was dadurch sagen. Und wahrscheinlich wurde es zur Zeit des Tempels geschrieben, aber mehr wissen wir sonst nicht. Eine Sache wissen wir aber, die Bestimmung des Psalms. Es heißt, er ist zum Dankopfer. Dabei soll man diesen Psalm singen, sprechen, was auch immer, zum Dankopfer. Das heißt, wenn man zum Tempel ging und Gott ein Dankopfer brachte. Ein Dankopfer war kein Opfer, weil man jetzt gesündigt hatte und die Gemeinschaft mit Gott dadurch gestört war und man die wieder zurechtbringen musste. Nee, ein Dankopfer war einfach ein Opfer, weil man Gott für etwas danken wollte. Nicht, weil irgendwas Schlimmes war. Einfach nur die Freude über Gott. Deswegen, oder dabei soll man zum Beispiel diesen Psalm hier singen, wenn man Gott danken will. Ja, und bei diesem Dankopfer war es so, ein Teil von diesem Opfer bekam dann der Priester, und die durften das essen, und der andere Teil, und zwar der viel größere, den sollte und musste man selber essen. Ja, das war kein Opfer, wo dann alles eben für Gott verbrannt wurde oder der Priester alles bekam. Nee, es war ein Opfer, da hat man das meiste davon selber gegessen und getrunken und war dann wirklich ein richtiges Festessen dort. Man kam vor Gott und hat sich dort gefreut. Und das war ein Dankopfer. Die Freude an Gott. Ja, das Hauptziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem man sich an ihm freut. Das zeigt zum Beispiel dieses Dankopfer. Und der Psalm fordert uns jetzt mit sieben Imperativen fordert er uns auf, mit sieben Befehlen fordert er uns, aber auch die ganze Welt fordert er auf, Gott zu loben und ihm somit dieses Dankopfer zu bringen. Es sind genau sieben Aufforderungen. Und es ist kein Zufall, sondern es soll zeigen, es soll so die Gesamtheit zeigen. Mit allem, was wir sind und haben, sollen wir Gott loben und ihm danken, ihn anbeten, ihn preisen, mit allem, was wir sind und haben. Lasst uns also in die erste Strophe gehen, Vers 1 bis 3, die ich überschrieben habe mit: Lobe Gott, weil er Gott ist. Lobe Gott, weil er Gott ist und weil er dich geschaffen hat. Und der erste Imperativ heißt: Jauchze Gott. Jauchzt Gott zu. Ja, Vers 1b: Jauchzt dem Herrn alle Welt. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Das ist die erste Aufforderung hier. Das Jauchzen. Jauchzen ist nicht einfach nur: Freut euch mal. Ja, Jauchzen ist eigentlich so eine Steigerung von Freude. Ich würde fast sagen, der stärkste Ausdruck von Freude überhaupt in der Bibel. Jauchze Gott wirklich zu. Wenn man ein bisschen schaut, für was das Wort Jauchzen sonst noch gebraucht wird, sehen wir zum Beispiel, als die Bundeslade in das Kriegslager der Israeliten kam, als sie so im Krieg gegen die Philister waren, in 1. Samuel 4, da heißt, als diese Bundeslade dann kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Also da war was los, als sie gejauchzt haben. Ja, ich meine, da waren natürlich auch ein paar tausend Mann beisammen, aber die Erde hat erdröhnt, da war wirklich Stimmung da. Ja, die saßen nicht alle schön brav auf ihrem Platz, wie ihr jetzt, sondern da war Stimmung. Das bedeutet, Gott zu jauchzen. Oder als David dann später die Bundeslade nach Jerusalem brachte, weil er dort vorläufig das Zelt für sie aufgebaut hatte und dann später ja der Tempel gebaut werden sollte. Also sie dort dahin brachte, da heißt es, er brachte sie mit Jauchzen und mit Hörnerschall, mit Trompeten und mit Zimbeln, musizierend mit Harfen und Zittern. Ja, das war auch mit Musik, da war es laut, da war Freude da. Ja, wir wissen ja, wie er noch da getanzt hatte, David, dass nachher sogar seine Frau über den Kopf geschüttelt hat. Und zwar zu Unrecht. Weil es war Freude vor Gott. Ja, es war nicht einfach nur irgendwas, dass er hauptsächlich irgendwie Halligalli wollte oder sich mal völlig auslassen. Nee, es war Freude über Gott. Es war mit der richtigen Herzenshaltung. Das ist natürlich auch das Entscheidende dabei. Also das Jauchzen ist wirklich der sichtbare Ausdruck der Freude. Und zwar soll es nicht ein Jauchzen sein, ich habe was Schönes bekommen, jetzt zu Weihnachten, das, was ich mir schon so lange gewünscht habe, und da jauchze ich richtig drüber. Natürlich darf man sich auch drüber freuen, aber dieses Jauchzen hier, das soll über Gott sein. Ihm zu jauchzen. Und vor allem natürlich auch für das, wer er ist. Dazu fordert Gott jetzt auf, ihm zuzujauchzen, ihn wirklich zujubeln, sichtbar, hörbar anbeten, ihn loben. Und so vom Kontext dieses Psalms und auch der ganzen Psalmen meint es wirklich auch ein Jauchzen über das, wer er ist, was er tut, was er uns schenkt. Wirklich auch, ja, vor allem diese Dinge. Es ist ein Jauchzen zu Gott, aber primär auch ein Jauchzen über Gott. Wirklich die Freude an ihm. Natürlich auch Dinge, die wir hier in dieser Welt genießen können, aber vor allem ein Jauchzen über ihn. Ein Freuen über ihn. Und weil er so ein guter Gott ist, weil er angebetet werden soll, deswegen will auch ich euch auffordern. Mit diesem Psalm hier fordere ich euch auf, zeigt wirklich euer Lob an Gott sichtbar. Dass es im Leben sichtbar wird. Ja, hier, wenn wir hier zusammenkommen, aber auch die ganze Woche, zeigt es sichtbar, dass wirklich diese Freude an Gott ist, die aus allen Knopflöchern springt. Dazu fordere ich euch mit diesem Psalm hier auf. Nicht als eine Show, wer jetzt dann irgendwie am spektakulärsten das machen kann, wie es dann wieder manche denken, nee, gar nicht. Ja, es gibt stillere Leute, es gibt nicht so stille Leute. Manche, da sieht man es vielleicht nicht unbedingt so sehr an. Aber auch da darf man es ansehen. Und trotzdem aber mit der richtigen Herzenshaltung, nicht als irgendeine spektakuläre Show, sondern zur Ehre Gottes, zu seinem Lob. Weil hier wird wirklich jeder aufgefordert. Ja, alle Welt, wir gehören zu dieser Welt. Hier werden nicht nur die aufgefordert, damals halt Israel oder sagen wir heute, dass alle Gläubigen, alle Christen aufgefordert werden. Nee, es wird alle Welt aufgefordert. Deswegen, du darfst auch deinen Nachbarn auffordern. Seine Bestimmung ist nämlich auch, Gott zu loben. Hier ist wirklich jeder aufgefordert, wirklich Gott zuzujauchzen, ihn zu preisen. Der zweite Imperativ, der erste Teil von Vers 2, dient Gott. Das ist auch ein Ausdruck der Anbetung, Gott zu dienen. Da heißt es, dient dem Herrn mit Freuden. Dient Gott, eigentlich einfach, oder? Einfache Geschichte. Einfach nur, weil er Gott ist, weil er dich gemacht hat, sollst du ihm dienen. Und es ist so, Punkt. Jeder Mensch muss Gott dienen. Es tut nicht jeder Mensch. Aber letztlich muss das. Warum? Weil Gott über ihm steht, weil Gott ihn gemacht hat. Aber hier ist noch ein Zusatz wichtig. Auch wenn die ganze Welt aufgefordert wird, ihm zu dienen, soll es nicht nur irgendein Dienen sein, sondern es heißt, dient dem Herrn mit Freuden. Das heißt, wenn wir ihm dienen wollen, dann soll das mit Freuden sein. Gott will nicht nur irgendwelche Diener, die Hauptsache Dienst nach Vorschrift ausüben und sich sonst halt nicht um ihn kümmern. Ja, vielleicht auf der Arbeit, man wird für so und so viele Stunden und für das und jenes, was man macht, bezahlt. Und dann, je nach Job, denkt man dann auch nicht mehr dran. Und ist auch in Ordnung. Ja, man ist nicht dafür verpflichtet, wirklich noch nachts auch vom Job zu träumen und, ach, was könnte ich noch hier und da machen? Nee, dafür wird man in dieser Zeit bezahlt. Aber bei Gott ist es nicht so. Wir sind nicht Angestellte Gottes, sondern Diener Gottes, Sklaven Gottes. Und das ist ein 24-Stunden-Job. Gott ist kein schlechter Sklavenhalter, bei dem wir nur schuften müssen, sondern wir dürfen uns an ihm freuen. Aber wenn wir ihm dienen, dann soll es auch mit Freuden sein. Nicht nur irgendwie, weil wenn wir uns an ihm freuen, dann zeigen wir, dass wir ihn lieben. Dann zeigen wir, dass er was Gutes ist, für das es sich lohnt, sein Leben hinzugeben, für das es sich lohnt, oder dem es sich lohnt, zu dienen. Und zwar mit Freuden. Ja, deswegen, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem man sich für immer an ihm erfreut. Durch diese Freude, da betet man Gott an, wenn man ihm freudig dient. Nicht nur jetzt dieses Dienen allgemein, sondern wirklich auch die Freude dabei haben, oder Dienst ist ja mal egal. Einfach auch die Freude an Gott zu haben, das verherrlicht ihn, das betet ihn an. Da zeigt man, es lohnt sich oder es ist mir wert, dass ich das gern tue. Ich liebe ihn, das zeigt man dadurch. Deswegen tust du deinen Dienst für Gott mit Freuden. Es ist deine Freude, ihm zu dienen. Diese Frage aus diesem Psalm hier und die Aufforderung, tu es mit Freuden. Wir können das nicht einfach nur aus uns heraus. Deswegen gibt es hier auch eine, nicht nur die Aufforderung dazu, sondern auch die Begründung dafür. Und gerade dann auch im zweiten Teil heißt es ja, wegen seiner Gnade, wegen seiner Treue tut es. Aber es soll wirklich sein mit Freuden, indem man natürlich auch seine Gnade und seine Treue anschaut und sich darüber freut und dann ihm auch gern dient. Natürlich gibt es auch Momente, in denen man sich nicht freut, in denen man dann aber trotzdem auch Gott dienen darf. Aber auf der anderen Seite, Gott will keine mürrischen Diener. Das soll es nicht sein. Man kann über bestimmte Dinge traurig sein, alles. Das bedeutet nicht, dass man deswegen Gott nicht mehr dienen darf. Aber es soll kein mürrischer Dienst sein, weil man halt muss. Ich muss halt was machen, dass mich die anderen in der Gemeinde auch sehen, dass ich ein guter Christ bin. Nee, das verunehrt Gott. Und das ist Sünde. Das verunehrt ihn. Weil es zeigt, er ist es mir nicht wert. Und das ist Sünde. Deswegen dient dem Herrn mit Freuden. Der dritte Imperativ, komm vor Gott mit Jubel. Der zweite Teil von Vers 2 heißt es, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Natürlich, wir ehren Gott auch, wenn wir mit unseren Problemen zu ihm kommen, mit unserer Trauer, weil dann zeigen wir, Gott ist vertrauenswürdig und er ist unsere erste Adresse. Und das machen auch andere Psalmen deutlich. Aber hier wird man auch dazu aufgefordert, mit Jubel zu ihm zu kommen. Mit Freude. Dankbar zu sein, wer Gott ist, was er tut, wie er uns beschenkt. Bei all diese Dinge dankbar zu sein, Gott zuzujubeln. Deswegen, bring Gott deinen Dank. Bring Gott dieses Dankopfer. Komm zu ihm mit Jubel, juble ihm zu. Er ist es wert. Juble ihm zu. Und noch der letzte Imperativ aus dieser ersten Strophe. Erkenne den wahren Gott. Der erste Teil von Vers 3 heißt, erkennt, dass der Herr, dass Jahwe Gott ist. Erkennt das. Gott, Jahwe, wie es hier steht. Er soll als der einzig wahre Gott anerkannt werden. Ja? Er soll erkannt werden als dieser Gott. Man soll anerkennen, er ist Gott. Nichts anderes, sondern er und er allein. Und deswegen fordere ich euch auch hiermit auf, bete nichts anderes an als diesen Gott. Ihn allein, nichts anderes. Und auch nicht nur von der Zeit, die man investiert und wo die Gedanken sind, sondern auch wirklich damit, dass du ihm alleine zujauchst. Dass du ihn alleine bejubelst. Dass du dich allein an den Dingen freust, die auch ihn freuen. Ja, auch damit zeigen, dass er mein einziger Gott ist. Ich freue mich an den Dingen, die ihm gefallen. Ja, ich will nur ihm zujauchzen, nicht meinem Bankkonto. Oder was sonst auch immer. Ihm allein. Dadurch zeigt man auch, dass er mein einziger Gott ist. Und das Anbetung. So zeigt uns diese erste Strophe hier, was Anbetung ist. Und dann wird uns noch die Begründung gegeben. Warum sollen wir das alles tun? Warum ihm zujauchzen, ihm dienen, vor ihn kommen und ihn als einzig wahren Gott anerkennen? Warum? Begründung, er ist der Schöpfer. Zweiter Teil von Vers 3. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Oder teilweise heißt es auch, er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum. Warum werden wir zu diesen Dingen aufgefordert? Weil Gott unser Schöpfer ist. Und weil er das ist, hat er alles Recht auch zu dieser Aufforderung. Das müssen wir vielleicht manchmal in einem Zeitalter der Demokratie manchmal vielleicht ganz bewusst uns auch machen. Wir haben keinen menschlichen König über uns. Ja, als die das haben, oder als es auch hier in Deutschland so war, ja, da war das vielleicht, dieser Teil vielleicht viel normaler. Aber wir müssen das klar machen. Einfach nur, weil wir ihm gehören, weil er unser Schöpfer ist, weil er uns gemacht hat, wie sie heißt, weil wir sein Volk sind, deswegen hat er das Recht dazu. So wie eben ein König über sein Volk. Ja, der ist nicht unbedingt stärker, der ist nicht unbedingt besser, der ist keine Ahnung was. Einfach nur, weil er König ist, darf er befehlen. Einfach nur von der Stellung her. Und so ist es bei Gott. Er hat uns gemacht und deswegen sollen wir ihm zujubeln. Und deswegen hat er auch das Recht dazu. Wir haben uns nicht selber gemacht, heißt es hier. Auch wenn viele versuchen wollen, Gott zu spielen, wir haben uns nicht selber gemacht. Wir haben uns auch nicht selber aus uns heraus entwickelt. Er hat uns gemacht, er allein. Und zwar so, wie es in der Bibel steht. Und deswegen gehören wir ihm, sind sein Eigentum. Und weil wir das sind, ist der erste Grund, der uns hier genannt wird. Weil wir das sind, deswegen jauchze ihm zu, dien ihm gern, bring ihm dein Dank und sehe ihn als den einzigen Gott an. Weil er hat dich gemacht. Damit kommen wir zur zweiten Strophe, in der uns noch ein anderer Grund vorgestellt wird, warum wir ihm dienen sollen. Weil er ein guter Gott ist. Nicht nur, weil er Gott ist, sondern weil er ein guter Gott ist. Die zweite Strophe kann man überschreiben, lobe Gott, weil er ein guter Gott ist. Das ist Vers 4 und 5. Und da kommt auch gleich der fünfte Imperativ, der fünfte Befehl, zieht in seinen Tempel mit Lob und Dank ein. Der erste Teil von Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Psalm 100 zeigt hier schon was von diesem Geheimnis, das so richtig erst im Neuen Testament gelüftet wird. Von dem Geheimnis, dass auch Heiden ins Volk Gottes gehören dürfen. Für viele Juden war das kein Problem, dass die ganze Welt aufgefordert wird, Gott zu loben. Ja, er war ja immerhin Gott und er war ihr Gott und, jetzt, und alle sollen ihn loben. Aber viele hatten ein Problem mit dem, was hier eigentlich steht. Wenn sie das genau gelesen hätten, dann hätten sie gemerkt, da stimmt was nicht, was wir hier so denken. Weil hier ist ja ein Psalm an alle Welt. Ja, das heißt nicht nur Israel, sondern an alle Welt. Und da heißt, zieht in seine Tore und in seine Vorhöfe ein. Und die Vorhöfe, das sind die Vorhöfe des Tempels. Ja, eine Stadt hat keinen Vorhof in dem Sinn. Sondern hier geht es um den Tempel. In die Tore des Tempels soll man einziehen. In die Vorhöfe des Tempels. Ja, alle Welt, auch die Heiden, alle Völker sollen in den Tempel Gottes hineinkommen, heißt es hier. Nach der Vorstellung von vielen Juden, auch zur Zeit Jesu, durfte aber kein Heide in den Vorhof kommen. Zumindest noch nicht damals. Ja, zur Zeit Jesu gab es dann extra so einen Vorhof für die Heiden, aber damals noch nicht. Damals gab es nur einen Vorhof für das Volk Gottes und einen Vorhof für die Priester. Aber keinen für die Heiden. Aber dahin sollen sie kommen. Gott sagt, kommt in meinen Tempel, kommt in meine Gegenwart. Das kündigt er schon so viel auch in den Psalmen an und in allen anderen Büchern des Alten Testaments. Im Neuen Testament wird dann das Geheimnis gelüftet. Heiden und Juden sollen zu einem gläubigen Volk werden, die Gott dienen. Weil er will, dass alle zu ihm kommen, in seinen Tempel. Und das ist schon Realität. Ja, nämlich dieser Tempel aus Steinen, der wurde abgerissen. Aber der wahre Tempel, der stand schon. Ja, der aus Steinen konnte auch abgerissen werden, weil circa 40 Jahre vorher schon der wahre Tempel eingeweiht wurde. Nämlich die Gemeinde bei Pfingsten. wurde das erfüllt, dass alle Nationen dann auch kommen dürfen. In die Vorhöfe Gottes, in seine Gegenwart, in den Tempel Gottes. Damals, als dann dieser Psalm geschrieben und auch gesungen wurde, da sollten ja so die Pilger, sollten das singen, wenn sie dann zum Tempel gehen, wenn sie da vielleicht hochziehen nach Jerusalem, um so ein Opfer zu bringen. Oder vielleicht haben es auch die Priester ihnen zugesungen, als sie dann so heraufkamen in den Tempel, um sie einzustimmen auf diesen Dank, den sie jetzt bringen. Wurde es ihnen vielleicht auch zugesungen. Und so dürfen wir es auch heute noch machen. Beim Gehen in den Tempel Gottes, in seine Gemeinde, in die Gemeinschaft der Heiligen, da dürfen wir dieses Lied oder dieses Lob, dürfen wir Gott zusingen. Das ist die Aufforderung hier. Ja, in seinen Tempel, in seine Tore, in seinen Vorhöfe zu kommen, mit Dank, mit Lobgesang, mit diesem Dankopfer. So sollen wir auch in die Gemeinde dann kommen, in seinen wahren Tempel. Aus dem Grund kommen wir hier auch zusammen. Also ist einer der Gründe, oder ich sage mal so, das ist der Hauptgrund, nämlich Gott anzubeten. Und die Anbetung, die passiert auch wieder durch viele Dinge. Ja, nicht nur, indem wir zum Beispiel beten und Gott Danke sagen oder indem wir ein Loblied singen, sondern die Anbetung geschieht auch jetzt. Ich verkündige die Wahrheit hier aus Gottes Wort. Ihr hört sie und nehmt sie hoffentlich auch freudig an und setzt es dann im Leben um. Das ist auch Anbetung Gottes, was hier jetzt gerade in der Predigt geschieht oder wenn wir das Abendmahl nachher haben, dass wir das aus einem dankbaren Herzen nehmen, uns daran erinnern, was hat Christus für uns getan. Und darüber dann wirklich ins Jauchzen kommen. All das, was wir dann hier tun, ist Anbetung Gottes. Wenn wir danach vielleicht zusammenkommen, reden und da auch drüber staunen, was Gott getan hat. Oder uns gegenseitig helfen in den Gesprächen. Alles Anbetung Gottes. Deswegen kommen wir hier auch zusammen, um Gott anzubeten. Durch Loblieder, Gebete, hören auf sein Wort, aber auch bitten für die Leidenden, weil da kommen wir auch zu ihm und ehren ihn. Und deswegen auch wieder hier die Aufforderung, komm und komm gern und komm gerne mit Dank und mit Lobgesang in seinen Tempel, in die Gemeinde. Der sechste Imperativ heißt, preist ihn. Und der siebte, dankt seinem Namen. Preist ihn und dankt ihm. Und zwar wirklich in allen Situationen. Ihm danken. Er meint es doch gut mit uns. Selbst in Situationen, die wir nicht verstehen. Er meint es gut mit uns. Das zeigt jetzt diese zweite Begründung. In Vers 5. Dass er es wirklich gut mit uns meint und weswegen wir ihm auch preisen sollen und ihm danken sollen. Die Begründung heißt, Gott ist doch gut, weil er hat ewige Gnade und ewige Treue. Ich lese Vers 5. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Wir sollen Gott anbeten, weil er ein guter Gott ist und kein Tyrann. Seht ihr das große Privileg, das wir hier haben, das uns auch in diesem Psalm gezeigt wird? Ja, die erste Strophe fordert uns auf, Gott anzubeten, einfach nur, weil er Gott ist. Und das ist was ganz Normales. Ich sage mal so, das tut letztlich jeder, der irgendeinen Gott anbetet. Er betet ihn einfach nur an, weil er denkt, das ist sein Gott. Und es ist was Normales, weil Gott immer über einem steht. Aber gucken, was uns hier noch gesagt wird, was für ein Privileg wir haben, die wir den wahren Gott kennen. Und wissen, dass alles andere falsch ist und Götzen. Das Privileg ist, wir müssen niemanden anbeten,
der halt einfach nur unser Schöpfer ist und uns deswegen dazu zwingt. Gott tut es bei den Menschen, er wird sie mal dazu zwingen, ihn anzubeten. Jedes Knie wird sich beugen. Aber wir müssen es nicht nur aus diesem Grund, sondern hier heißt es ja noch in dieser zweiten Begründung, wir dürfen ihn auch anbeten, weil er es gut mit uns meint, weil er ein guter Gott ist. Das ist ein Privileg, das wir haben und das uns hier gezeigt wird. Woran zeigt sich, dass er gut ist? Der zweite Teil zeigt es. Seine Gnade ist ewig und seine Treue ist ewig. Ja, sie geht von Generation zu Generation, das heißt, sie geht immer weiter, sie ist ewig. Wegen seiner Gnade und wegen seiner Treue. Das meint hier das Gleiche. Ja, Gnade und Treue meint hier das Gleiche. Ja, dieses hebräische Wort für Gnade, Chesed heißt es, das kann man auch mit Bundestreue übersetzen. Ja, das hat aber wirklich schon sehr ähnlich zu dem Wort Treue. Und hier wird es ja parallel geschrieben, seine Gnade ist ewig, seine Treue ist ewig. Das meint hier das Gleiche, nämlich Gott ist seinem Bund treu und ist gnädig mit uns deswegen. Er ist treu, was er verheißen hat, und er hat verheißen, uns ewig gnädig zu sein. Deswegen sollen wir ihn loben. Deswegen ist er gut zu uns. Er meint es wirklich gut mit uns. Er wird uns nicht verlassen, er wird seinen Bund nicht brechen. Deswegen bete ihn an. Jauchze ihm zu, freu dich über ihn, weil er Gnade hat und treu ist. Und wo anders zeigt sich diese Gnade und diese Treue mehr als in unserem Herrn Jesus? Schlag mal mit mir Johannes 1, Vers 14 auf. Und genau das gezeigt wird. Die Weihnachtsgeschichte von Johannes, das Wort, Jesus wurde Fleisch, wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Woran zeigt sich die Herrlichkeit Jesu? Dass er voller Gnade und voller Wahrheit ist. Ja, in ihm, da zeigt sich diese Gnade Gottes. Deswegen hier Psalm 100. Gott ist gut, seine Gnade ist ewig. Diese Gnade, die ist in Jesus. Und es ist seine Herrlichkeit. Gnade und Wahrheit, die kommen zusammen. Allein die Wahrheit, die wäre folgende. Du bist ein gottloser Sünder und gehst direkt auf dem Weg in die Hölle, wo Gott dich auf ewig bestrafen wird, wegen deinen Sünden, weil du gottlos bist. Und es ist total gerecht, weil du alles getan hast, dass du das verdient hast. Das ist die Wahrheit. Und jetzt kommt diese Wahrheit mit der Gnade Jesu zusammen. Und die Gnade sieht folgendermaßen aus. Er nimmt diese Strafe, die du verdient hast, durch deine Sünde, nimmt sie auf seine Schulter, trägt sie ans Kreuz von Golgatha und stirbt dafür. Nimmt den ganzen Zorn Gottes für diese Strafe auf sich und bezahlt sie. Das ist die Gnade. Und die kommt mit dieser Wahrheit zusammen. Und es bedeutet, deine Strafe ist bezahlt. Darin zeigt sich unter anderem die Gnade Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Und da heißt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das ist wirklich Herrlichkeit. Dieses Evangelium, aus Gnade gerettet zu sein. Und deswegen dürfen wir ihn in Ewigkeit anbeten. Über diese herrliche Gnade dürfen wir in Ewigkeit ihn anbeten. Was Besseres kann uns gar nicht passieren, dass wir ihn einfach nur anbeten, und zwar ewig. Warum? Alles, was wir in dieser Welt und woran wir eine Freude haben, wird uns doch irgendwann langweilig, oder? Kennt ihr das auch? Manchmal deswegen brauchen wir immer irgendwas Neues. Irgendwie wird vieles immer langweilig. Aber Gott wird nie langweilig. Deswegen ihn anzubeten wird nie langweilig werden. Warum? Weil Gott als einziger ewig ist. Ja, das heißt, in ihm gibt es immer neue Facetten anzubeten. Uns werden auch die Facetten, die wir schon kennen, nie langweilig werden, weil auch die immer reicher und neuer für uns werden. Vor allem in der Ewigkeit, wenn keine Sünde mehr an uns ist. Aber selbst wenn uns die langweilig werden würden, was sie nicht werden, selbst dann gäbe es noch viel mehr von Gott, weil er ewig ist. Deswegen ihn anzubeten wird nie langweilig werden. Was Besseres kann uns nicht passieren in Ewigkeit. Und über diese Gnade, da werden wir ihn mal wirklich anbeten dürfen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Deswegen, schau dir die Gnade Gottes im Herrn Jesus an und dann bete ihn an, für das, wie gut er es mit dir meint. Psalm 100 ist also ein Loblied auf die Königsherrschaft Gottes, der angebetet werden soll. Und er fordert jeden einzelnen Menschen auf, dich, mich, aber auch wirklich jeden Einzelnen, fordert Gott auf, ihn inbrünstig aus vollem Herzen zu loben. Mit allem, was, ja, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, mit allem, was du hast, ihn zu loben. Wie? Indem du vor ihn kommst, indem du ihm dienst, indem du dich an ihm erfreust, indem du ihm dankst, indem du ihm zujauchzt und so weiter. In allem ihn zu loben. Das ist deine Bestimmung als Mensch. Und dazu fordert uns der Psalm hier auf. Der Grund dafür ist, dass Gott der Schöpfer von uns Menschen ist und dass er vom Wesen her gut ist. Ja, das zeigt sich darin, dass er uns gemacht hat, der Schöpfer, und dass er Gnade und Treue hat, und zwar für ewig, und ihn nicht verlassen wird. Darin zeigt sich das Ganze. Und weil das so ist, und Gott uns da auffordert, ihm wirklich anzubeten, ihm zuzujauchzen, deswegen sagt auch Hebräer 13, Vers 15 folgendes. Durch ihn, durch Christus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Ein Dankopfer, ein Lobopfer. Das ist Frucht der Lippen. Das, was aus unserem Mund kommt, ist ein Dankopfer für Gott. Also es soll eins sein. Und ich hoffe, es ist auch immer eins. Wie du mit anderen redest, wie du mit Gott redest, Frucht der Lippen, das, was von deinen Lippen kommt. Römer 12, Vers 1 sagt, nachdem er auch die ganze Herrlichkeit Gottes in Jesus gezeigt hat: Ich ermahne euch nun durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, euren Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Weil Gott gut ist, in Gnade und Treue, ermutige, ermahne, bitte ich euch, stellt euren Körper, alles, was ihr habt, dafür hin, ein lebendiges Opfer zu sein. Kein Opfer, das man jetzt dann gleich auf dem Altar in einem wirklichen Sinn opfert. Aber dass man opfert, indem man sich ganz ihm hingibt. Es kann auch mal sein, dass es das Leben kostet. Aber es muss nicht. Aber in allem. Das ist vernünftig. Das ist einfach nur logisch. Warum? Weil er ist gut und er ist ein Gott. Deswegen noch als letzte Stelle 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, alles tut zur Ehre Gottes. Alles, was du tust, tut zur Ehre Gottes. Deswegen zusammengefasst heißt mit Psalm 100, schau dir Jesus Christus an, seine Herrlichkeit, wie gut der Gott zu dir ist. Schau es dir an und dann lebe mit diesem herrlichen Blick der Gnade. Mit diesem herrlichen Blick lebe zur Ehre Gottes. Und für alle, die das tun, dann lasst uns als sein Tempel, als seine Gemeinde, lasst uns dieses Lob auch in die ganze Welt raustragen. Ja, erzähl es weiter, dass Gott von allen die Ehre bekommt. Dass alle von Gottes Gnade erfahren und dass die ganze Welt auch mitjubeln kann. Wie sollen sie mitjubeln, wenn es ihnen niemand sagt? Das soll weltweite Realität werden, dass alle Welt Gott zujauchzt. Ich will das jetzt noch tun im Gebet. Und danach wollen wir das Abendmahl feiern. Vater, vielen Dank dir. Dich wollen wir anbeten, dir danken, dir zujauchzen, weil du unser Gott bist. Du hast uns gemacht, Herr, und du verdienst alle Ehre, alles Lob, alle Anbetung, Herr, unser ganzes Leben soll dir zur Ehre sein. Und danke dir auch, dass du uns so viel Gnade und Treue erwiesen hast. In unserem Herrn Jesus, der alles für uns getan hat, dass wir zu dir kommen können. Danke, mein Herr. Danke, dass du so gut bist. Dass du so gnädig mit uns bist. Vielen, vielen Dank. Amen.